und über das Denken hinausgehen als das Wertvollere, als das Beste, was man tun kann. Das hat natürlich auch mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, auch mit gesellschaftlichem Überfluss. Die Leute muss man ja ernähren, die nachdenken und über das Denken hinausgehen. Aber seit der Reformation gilt das als unfein, als unsozial. Keine härteren Worte möchte ich jetzt hier benutzen, als parasitär. Und ich denke, wir alle haben das im Herzen, wenn wir uns versuchen, zur Meditation hinzusetzen. Dann sollten wir wenigstens studieren und Sanskrit lernen und Pali und Tibetisch und die Sutren studieren und wirklich, dass man wenigstens was weiß. Oder Konzentration üben, dass wenigstens hinterher man 2 Stunden am Stück meditieren kann und beim Atem bleiben und die Sammlungsstufen erreicht, also wenn schon. Da muss was bei rauskommen, wenn wir uns aufs Kissen setzen. Einsicht, Sammlung, ein offenes Herz zumindest, Liebe für alle. Ich meine, wir können mal eine Liste machen, was wir alles von uns erwarten, wenn wir uns aufs Kissen setzen. Und leider bedienen viele buddhistischen Schulen dieses Muster, ohne es zu reflektieren. Und ich muss sagen, ich habe da von Hannah Arendt mehr gelernt als von meinen buddhistischen Lehrern und Lehrerinnen, was diesen Aspekt angeht. Wie sie erklärt hat, dass zum kontemplativen Leben Muße gehört. Und Muße heißt frei sein von Zwecken. Kein Zweck. Also ich setze mich hin, Input, Output, damit am Ende das und das und das und das rauskommt. Sondern Muße heißt in diesem Kontext, ich setze mich hin und gucke hin. Das kann man auch aus den buddhistischen Lehren rausholen. Ja? Achtsamkeit, einfach wahrnehmen, was ist. Ich sage nicht, dass die buddhistischen Lehren Leistungsdruck verbreiten. Ich sage nur, wenn leistungsbereite Menschen Buddhismus interpretieren, kommt buddhistischer Leistungsdruck und buddhistisches Burnout bei raus. Und ich habe selten so viele überlastete Menschen kennengelernt als in buddhistischen Kreisen. Also es war zumindest nicht besser als in therapeutischen oder politischen Kontexten, die ich aus meiner sonstigen ehrenamtlichen Arbeit kenne. Deswegen erwähne ich das in fast jedem Vortrag. Weil ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass wir unsere Leistungsmuster erkennen. Weil damit erreicht man keinen Sprung in eine andere Dimension oder einen Sprung in einen anderen Modus. Meditieren, spirituellen Weg gehen, bedeutet einen Moduswechsel von Input, Output, Leistung, produktorientiert, zielorientiert hin zu prozessorientiert. Das heißt jetzt nicht, dass man ziel- und zwecklos vor sich hin dämmert. Das ist damit nicht gemeint. Aber dass man merkt, was für Ansprüche man hat und mit der Zeit zumindest intellektuell kapiert, dass es nicht um Input-Output geht, sondern um ein Wahrnehmen dessen, was passiert. So, letzter Punkt. Vielleicht noch zum Abschluss zu diesen beiden Aspekten, zum aktiven Leben und zum kontemplativen Leben. Wenn wir einen spirituellen Weg gehen wollen, als Laien, also als Menschen, die nicht ordiniert sind und theoretisch Zeit haben zu meditieren und studieren, was ja praktisch auch nicht funktioniert. Wir haben ja eine Fachfrau hier, die weiß genau Bescheid. Also wenn wir als Nicht-Ordinierte, die einen Beruf haben, die Beziehungen pflegen, die Familie haben, in alle Richtungen, Kinder, Eltern, Freundinnen, Freunde, ein soziales Leben, kulturelle Interessen, politische Interessen, dann müssen wir unsere Prioritäten klären. Man kann, wenn man 100% Energie zur Verfügung hat, nicht alles 100% machen. Dann muss man Abstriche machen irgendwo. Sonst klappt es nicht. Der spirituelle Weg braucht Prime Time. Prime Time. So fit und wach, wie wir zur Arbeit gehen. So sollten wir uns aufs Kissen setzen. Oder an buddhistische Texte ransetzen. Wir brauchen richtig Zeit, Muße und volle Energie über einen längeren Zeitraum. Sonst kommt nicht so viel raus. Nächster Punkt. In der buddhistischen Tradition gibt es das Bild der Bodhisattvas. Und das sind idealiter Menschen, die sowohl ihrer Sehnsucht nach Befreiung, nach Erwachen nachgehen, und einen Teil ihrer Zeit damit verbringen, ihre Prioritäten zu überdenken, jetzt in unseren Begriffen. Dazu braucht man auch schon Muße. Wenn man seine Prioritäten prüfen will, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Da braucht man schon Muße dazu. Das kann man nicht 10 Minuten vor der Tagesschau machen, wenn man gerade nach Hause gekommen ist von der Arbeit. Und sie nehmen sich Zeit, um über das Denken hinaus zu gelangen. Das ist eine andere Art der also eine Umschreibung für Gedanken als Gedanken erkennen, Ansichten als Ansichten erkennen, über das Denken hinaus gelangen, die Relativität der Konzepte zu erkennen, Urteile, Ansprüche, Erwartungen erkennen. Dafür braucht man Zeit, Muße, Primetime. Aber dann kehren die Bodhisattvas immer wieder in die Welt zurück und versuchen, das umzusetzen. Und jetzt zur Entlastung von allen, die sich auf einem spirituellen Weg anstrengen und bemühen und scheitern und bemühen und scheitern und immer wieder frustriert sind. Der Bodhisattva-Weg, sagen sie, funktioniert erst nach der ersten tiefen Einsicht in Ungetrenntheit. Nach der ersten, jetzt in der Terminologie des frühen Buddhismus, nach der ersten Nibbana-Erfahrung, nach der ersten Nicht-Ich-Erfahrung, nach der ersten Erfahrung von Ungetrenntheit, die eben mehr ist als so ein, ach, ich glaube, wir sind alle nicht getrennt, sondern die wirklich tief geht, eine tiefe Einsicht in die Idee der totalen Getrenntheit ist ein Konzept. Das muss man einmal tief verstanden haben und dann darauf vertrauen, dass diese tiefe Verbundenheit, oder eigentlich ist es eine essentielle Nichtgetrenntheit, dass die tiefste Dimension des Lebens ist. Das muss man erfahren haben und kapiert haben. Hinterher, wenn die Erfahrung vorbei ist, die ist ja auch eine Erfahrung, die ist unbeständig, weiß man zwar, dass es so ist, aber man glaubt es dann manchmal nicht, weil man es nicht mehr erlebt. Und das ist eine ganz große Falle für ganz viele Menschen, die denken, das muss man dauernd erleben, rund um die Uhr. Das ist altes Denken. Mit dem Glauben Erfahrungen könnte man festhalten. Erleuchtungserfahrungen gehen vorbei, aber sie hinterlassen eine Spur. Und die könnte man Vertrauen nennen. Vertrauen auf Nichtgetrenntheit. Und diese Art von Verbindung, Verbundenheit, Nichtgetrenntheit braucht es, damit man den Frust des Auf und Ab in der Welt der Getrenntheit mit Würde annehmen kann und das Beste daraus machen kann. Also diesen Mut, dieses Vertrauen, diese Haltung des Ich gebe nicht auf, egal wie die Verhältnisse sind. Dieser Mut kommt laut buddhistischer These aus der Erfahrung der Nichtgetrenntheit. Dann sind wir sozusagen angeschlossen an die große Quelle. Daher kommt auch die Energie. Ja, und dann kann man mit diesen Enttäuschungen, die man erfährt, wenn man selber merkt, in mir ist Gier, Hass und Verblendung, immer noch, das ist nicht bei einer Einsicht weg, da reichen nicht mal 100 Einsichten und nicht ich. Das ist ein langer Weg. Ja? Und ich glaube nicht, dass der irgendwann aufhört. Für mich ist es ein Prozess, der ist nach oben offen. Also Spuren von Charakter, von Prägungen, von Mustern haben wir weiterhin. Kein einziger Lama, keine einzige Lehrerin, Spirituelle, die ich kennengelernt habe, waren Wesen, die mit einem Halblächeln durch die Gegend schwebten und immer ausgeglichen waren. Also diese Dame war zum Teil sehr temperamentvoll. Hayakema, die konnte sehr klar Tacheles reden. Mein Lehrer Lama Yeshe konnte auch sehr Tacheles reden. Also die ich kennengelernt habe, die konnten alle sich auch aufregen über bestimmte Situationen. Ja? Und dann haben sie aber auch wieder abgeregt und waren wieder offen für neue Geschichten. Die Erfahrung der Ungetrenntheit gibt uns den Mut, mit dem Auf und Ab zu leben. In einer Welt, die wir zwar nicht immer liebenswert finden, aber wo wir zumindest verstehen, dass, wenn man von Gier, Hass und Verblendung getrieben ist, wir oder die anderen, es einfach zu Zusammenstößen kommt. Das ist normal. Das heißt, die ganzen Konflikte, die es heute in der Welt gibt, die sind normal. Die kommen vor. Und was wir tun können, ist, nicht zu verzweifeln. und einfach unser Bestes tun und Gier, Hass und Verblendung hier entdecken und andere Leute inspirieren. Ich glaube, das ist ein Programm, da haben wir zu tun, bis wir ins Grab sinken und nach buddhistischer Auffassung noch weiterhin, in weiteren Leben, wie auch immer, ich weiß nicht, wie das ist. Und auf dem Weg dahin viel Humor, Beharrlichkeit, Ausdauer, Ethik, Großzügigkeit, Gelassenheit und ein Verständnis dafür, dass man nicht perfekt ist. Wir nicht und andere auch nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.